Ich weiß nicht, wem es alles schon so gegangen ist, dass er in die Ferien gefahren ist und dann hinterher hat das, was man dort dann angetroffen hat, so ganz anders ausgesehen als das, was man vorher im Internet oder im Prospekt gesehen hat. Das kann passieren. So ist es passiert in dem Film The Best Exotic Marigold Hotel. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, spielt keinen Ruckel, weil ich habe einen Ausschnitt mitgebracht. Und dort geht es um ein paar, meistens Senioren, die auf Indien gehen und sich dort in einem Hotel wiederfinden, wo so ganz anders aussieht, als das im Prospekt ausgesehen hat. Und was denn der junge Hotelmanager, der dort gerade anfängt, seine Karriere zu entwickeln, was denn der junge Hotelmanager sagt oder wie er reagiert, das schauen wir uns jetzt kurz an in dem Filmclip.
Ich möchte in das andere Hotel, in dieses hier, aus der Broschüre.
Mrs. Ainsley, das Leben ist voller Überraschung. Genau in diesem Hotel sind Sie.
Diese Bilder haben Sie doch gefotoshoppt.
Nein, ich biete nur eine Vision der Zukunft an. Natürlich würde ich mir wünschen, es wäre schon Realität, aber wir haben ein Sprichwort in Indien. Am Ende ist alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, ist es auch nicht das Ende.
Der Anfang für ein gutes Ende wäre, wenn wir unser Geld wiederkriegen.
Natürlich, natürlich. Wenn Sie das wünschen, dann muss es so sein. Unbedingt kein Problem, ich erstatte Ihnen alles.
Tatsächlich?
Ganz unbedingt, Madam.
Jetzt sofort?
Auf jeden Fall, unbedingt sofort, in 3 Monaten, okay?
Okay, also auf jeden Fall sofort, unbedingt in 3 Monaten. Der Satz, den er vorher gesagt hat, der ist mir hängen geblieben aus dem Film. Ich habe den vor Zeiten mit der Miriam geschaut und dort heisst es, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Der Satz wird dem Oscar Wilde zugeschrieben, wenn man den im Internet eingibt, denn hinterher kommt, das hätte der Oscar Wilde gesagt. Es ist nie bewiesen worden und wahrscheinlich hätte er es auch nicht gesagt. Es wird John Lennon noch gesagt, dass er den Satz gesagt hätte, aber der hätte das wahrscheinlich auch nicht gesagt. Es ist schon gar kein indisches Sprichwort, sonst wäre das nämlich in Indien auch bekannt, ist es aber nicht. Und man vermutet, dass es von einem brasilianischen Schriftsteller ist, der wahrscheinlich bei uns überhaupt nicht bekannt ist, Fernando Sabino, habe ich zumindest im Internet gelesen, ich habe es nicht selber nachgeprüft, einfach, dass ich keine Fake News da verteile am Dienstagmorgen. Es ist mir eigentlich egal, wo das Sprichwort herkommt, aber es hat etwas zu tun mit dem, wo ich euch heute einlade, darüber nachzudenken. Und das geht ums Thema, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Seine Versprechen erfüllt Gott. Und das ist auch das Thema heute. Gut. Wenn man es nicht einschaltet, kann es nicht funktionieren. Danke. Das ist das Thema heute. Gott erfüllt Versprechen. Die Weihnachten, das ist eine Zeit, wo man das besonders spüren kann. Und zwar in der gesamten Weihnachtsgeschichte kommen verschiedene Sachen, die uns wie darauf hinweisen, hey, pass auf, da hat Gott ein Versprechen erfüllt. Okay, ich verspreche euch jetzt nicht, dass es wieder kommt, aber ich hoffe es natürlich. Genau, also es kommt zumindest da vorne wieder. Sehr schön. Und Weihnachtsgeschichte ist voll mit Anklängen an Verheißungen, an Versprechen, die Gott im Alten Testament gegeben hat und wo hinterher in der Geburt von Jesus Christus erfüllt werden. Wir haben das auch schon im Kids-Treff Weihnacht, haben wir das auch schon ein bisschen mitbekommen. Dort die Psyche bei den verschiedenen Propheten, die alle irgendetwas dazu zu sagen haben, dass der Jesus mal wird geboren werden und was mit dem Jesus auch wird nachher passieren. Ich habe einen Text ausgewählt für heute, für die Predigt, wo auch Bezug darauf nimmt, was Gott in der Geburt und darüber aus alles wird erfüllen. Es ist ein Text, wo eigentlich noch vor der Geburt spielt und das ist eben das Spezielle an dem Text, aber gleich ganz viel von der Erfüllung schon drin zu sehen ist. Es ist ein Text aus dem Lukas 1. Und wer so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß, die fängt erst bei Lukas 2 so richtig an. Also Lukas 1 ist eigentlich vor der richtigen Weihnachtsgeschichte, aber es nimmt Bezug auf ganz vieles, was sich in der Weihnachtsgeschichte erfüllt. Ganz vieles von den Versprechen, was sich erfüllt. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, ein Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser ganzes Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Als erstes werden wir uns heute anschauen, welche Versprechen genau erfüllt denn Gott in der Geburt von Jesus? Welche Versprechen hat Gott abgegeben und erfüllt in der Geburt von Jesus? Das ist Symbol für die Versprechen, wo Gott abgibt. Und ich werde zum Text nachgehen, die verschiedenen Worte, die es da gibt und wo bis heute relevant sind. Das erste heißt angekommen. Der Retter ist acho. Und im Griechischen heißt das Wort episkeptomai. Aha. Ja, das ist für unsere Zunge ein bisschen schwierig, aber es heißt so. Und das heißt so viel wie, er hat uns gesehen, er hat uns besucht, er hat uns auf uns geachtet. Er hat uns wahrgenommen, würde man vielleicht heute sagen. Und das ist genau das, was Gott in Jesus gemacht hat. Er ist nicht einfach mal geschwind vorbeigekommen, sondern mit der Geburt von Jesus Christus hat Gott eine ganz neue Möglichkeit gehabt, richtig zu sehen und zu erleben, was es bedeutet, Mensch zu sein. Weil er selber Mensch geworden ist, hat er auf einer ganz anderen Stufe erlebt, wie es ist, überhaupt Mensch zu sein. Er hat das durchgemacht, was wir durchmachen. Er hat gesehen, unter was wir leiden. Er hat das mitbekommen, körperlich, seelisch, ganz Mensch und trotzdem ganz Gott. Er ist angekommen und er hat geschaut. Und weil er angekommen ist und geschaut hat, hat das zum Nächsten geführt. Er hat uns befreit. Weil Jesus angekommen ist und geschaut hat, hat er recht schnell herausgefunden, was uns Menschen am meisten fehlt. Es ist nicht nur ein weiteres Geschenk für die, wo vielleicht das jetzt denken, sondern es ist Befreiung. Im Griechischen steht das Wort, was genommen wird, wenn man Sklaven losgekauft hat. Also es hat ja damals Sklaven gegeben in dieser Zeit dort und man hätte die können loskaufen und hätte sie sozusagen zu freien Menschen können machen. Und das gleiche Wort, was dort steht, das benutzt der Zacharias da in seinem Gebet und sagt, Jesus hat uns befreit. Von was hat er uns eigentlich befreit? Er hat uns befreit von der Sünde, von der Macht, die uns immer wieder lockt, die uns Sachen verspricht und es nachher nicht halten kann. Das ist die Macht, die in der Bibel Sünde heisst. Und da brauchen wir Befreiung davon, Befreiung zu einem richtigen, zu einem guten Leben. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht das nächste Wort, das Zacharias braucht. Er sagt, wir werden gerettet. Das ist ein bisschen einfacheres, das heißt Soteria im Griechischen und das heißt relativ viel. Wenn der damals das Wort gebraucht worden ist, gerettet, dann hätte das können heißen, aus einem Sturm raus. Also wenn die Jünger im Boot sind und dann das Schiff schon fast untergeht, dann hinterher sagen sie, rette uns, und brauchen das gleiche Wort, was da steht, für gerettet. Wenn jemand gesund worden ist, es sind ja viele Leute gesund worden im Neuen Testament, dann heisst es dort, sie sind gerettet worden. Man übersetzt das in die deutsche Übersetzung dann mit, sie wurden gesund, oder er wurde gesund, oder sie wurde gesund. Aber eigentlich steht das Wort, sie wurden gerettet, dort im Griechischen. Also es ist eine Rettung, die weit über das Geistliche darüber ausgeht. Es ist eine Rettung, die Menschen benutzen, wenn sie in großer Not sind und hinterher aus dieser Not rauskommen. Das ist versprochen von Gott und erfüllt sich in Jesus. Das Nächste ist, dass jeder Mensch kann Gott dienen, furchtlos dienen. Und da merken wir euch bis bei dem Zusatz furchtlos, oder? Das ist nicht immer so gewesen. Es hat Jahrhunderte gegeben und leider auch unter dem Christentum Jahrhunderte gegeben, wo Menschen immer Angst hatten und wegen dem zu Gott gekommen sind. Angst hatten vor Strafe, Angst hatten vor Verfolgung, Angst hatten vor allem Möglichen. Und deswegen sind sie zu Gott gekommen und haben dann gedacht, dort wird es besser. Aber wenn der Zacharias da redet von furchtlos dienen, dann ist das, wo Jesus Christus verspricht. Wir können ihm dienen, nicht, weil wir wieder Angst haben, dass Gott uns sonst alles auf den Deckel gibt, sondern weil Gott uns angenommen hat. Weil Gott uns befreit hat, weil Gott uns gerettet hat, deswegen können wir jetzt furchtlos dienen. Es ist ein Volk aus dem heraus, was vorher beschrieben steht. Und schlussendlich, und das ist eines der letzten Wörter, wo der Zacharias in dem Gebet braucht, wir sind zugehörig, wir gehören zu jemandem, und zwar zu Jesus. Und das kann uns ja ganz unterschiedlich reinkommen. Vielleicht gibt es Tage, wo wir denken, der Jesus kann schon froh sein, dass er mich hat. Es gibt vielleicht auch mehr andere so Tage, wo man denkt, eigentlich passt ja das, was ich in meinem Leben mache und denke und tue und glaube, gar nicht so richtig zu dem Jesus. Und dann ist es gut zum Wissen, bei ihm sind wir zugehörig, wir gehören ihm. Egal, wie es uns heute geht, egal, was wir heute fühlen, egal, ob wir heute denken, ja, das stimmt schon, oder vielleicht das Ganze in Zweifel zieht. Und wir gehören zu ihm, weil er uns eben gesehen hat, weil er angekommen ist, weil er uns rettet, weil er uns befreit und weil er uns wette, zu furchtlosen Dienern machen. Deswegen sind wir zu ihm gehörig. Wir gehören zu ihm. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja ein ganzer Haufen, das ist weit mehr als die drei Zeilen, die ich da angedeutet habe, die Gott da verspricht. Und dann könnte man sagen, ja, wie soll denn das alles gehen? Was ist denn in meinem Leben? Von dem alles schon Wirklichkeit? Und dann kommt ein zweiter Faktor drin hinein. Es ist der Faktor von der Zeit. Wie viel Zeit braucht Gott eigentlich? Wenn Gott Sachen verspricht, oder? Dann ist ja die Frage, ja, wie lange braucht das eigentlich, dass die Versprechen denn wahr werden? Ich merke, das ist ein Thema, das ist für mich seit Kind mit der Weihnachten verbunden. Weil man weiß ja, wenn der Advent losgeht, oder? Jetzt ist es dann nicht mehr lange. Wegen dem gibt es ja einen Adventskalender, dass man die Zeit vom Warten irgendwie kann überbrücken, oder? Und man denkt, ah, so kleine Geschenke, dass wir es leichter machen, um dann auf das große Geschenk am 24. zu warten. Aber die Realität bei mir daheim ist so gewesen, dass ich immer schon Wochen vorher in den verschiedenen Kästen und unter den Betten geschaut habe, ob ich nicht schon vorher könnte einen kleinen Blick auf die Geschenke, die meine Eltern vielleicht ja schon gepostet haben, könnte erhaschen. Dann bin ich einmal enttäuscht gewesen, wenn die Geschenke nämlich mega gut eingepackt waren, dann habe ich es nicht gesehen, oder? Das war dann ein Frust gewesen. Und für mich war das immer so eine Spannung gewesen, wenn endlich kommt der 24. und wenn endlich kann man das ganze Zeug auspacken, was man da überkommt. Ich glaube, das vom Warten ist generell ein menschliches Problem. Wie wir sehen da in der Bibel, verschiedene Leute, die das, was Gott versprochen hat, nicht haben können erwarten. Ein prominentes Beispiel ist der Abraham. Dem ist was versprochen worden, Abraham? Ein Sohn. Ein Sohn ist versprochen worden, Abraham. Und dann hätte er nicht können warten und hätte gedacht, ah, da muss ich gleich selber noch ein bisschen eingreifen, weil wenn Gott dann nicht rechtzeitig kommt, dann wäre es ja vorbei, oder? Das wäre ja schade. Also was hat er gemacht? Er hat seine Magd genommen, nachdem er mit seiner Frau kein Kind bekommen hat. Man muss zugeben, er hat schon lange gewartet. Aber dann hinterher hat er halt seine Magd geschwängert. Es ist ein Haufen Elend und Leid daraus entstanden. Und bis heute, glaube ich, allen ist klar geworden, so ist das keine gute Idee. Aber auch beim Abraham ist die Frage, ja, wenn Gott etwas verspricht, wenn kommt das denn endlich? Und wie ist das ganz persönlich in deinem Leben? Was für Zusagen von Gott sind denn da bei dir im Hinterkopf? Sachen, die du in der Bibel liest. Sachen, wo du genau weißt, das hat Gott versprochen. Sachen, wo dir wie vielleicht mal persönlich zugesprochen worden sind, in einem Gebet oder in einem Gespräch oder sonst. Und vielleicht bist du genau der, wo sagt, da bin ich am Warten. In der Zeit, wo Jesus geboren worden ist, da sind Israeliten schon 400 Jahre am Warten gewesen. 400 Jahre haben sie gewartet. Warum? 400 Jahre vorher ist der letzte Prophet auftreten in Israel. Nachher hat es das praktisch nicht mehr gegeben, dass ein Prophet gekommen ist. Die Könige, wo die Verheißung drauf gelegen ist, die Verheißung, dass Gott mit diesen Königen etwas wird tun. Die Könige sind ausgestorben gewesen. Es hat nicht in dem Sinne einen König gegeben. Dann sind sie auch noch ins Exil gegangen. Oder wenn es einen König gab, ist es nicht ihren eigenen gewesen. Ja. Dann sind sie ins Exil gegangen und wie sie dann aus dem Exil zurückgekommen sind, hat es wieder keinen richtigen König gegeben, sondern die Römer haben sie überrennt. Sie sind unter den Römern gewesen. Und in dieser Zeit, glaube ich, da hätte man sehr gut können denken, ja, was ist jetzt eigentlich mit Gott? Was ist mit den ganzen Versprechen, die er gemacht hat? Wo ist er denn jetzt? Und ich glaube, das hätte den Israeliten einen Haufen Spott schon eingebracht, dass sie immer wieder gesagt haben oder immer wieder haben müssen, glauben, dass Gott die Versprechen, die er gegeben hat, auch tatsächlich wird erfüllen. Bei der Geburt von Jesus sehen wir etwas relativ klar. Gott erfüllt seine Zusage. Er ist zuverlässig. Auch wenn sie 400 Jahre gewartet haben, auch wenn vieles zwischen ihnen passiert ist, wo sie nicht hätten können einordnen und wo ihren Glauben auf die Probe gestellt hat. Aber gerade beim Zacharias sehen wir, was sich in der Geburt von Jesus alles erfüllt. Wir spulen nochmal ein bisschen zurück. Gott ist selber angekommen. Und er schenkt Befreiung von der Sünde. Er rettet ganzheitlich. Er schafft es, dass wir furchtlos könnt dienen. Und er nimmt uns als seine Kinder an. Wir sind zu ihm gehörig. Wir gehören ihm. Wir sehen in dem Inne, wie Gott seine Versprechungen erfüllt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns gerade in den Zeiten, wo wir das nicht so glauben, wo wir denken, ja, kommt da jetzt noch etwas oder ist das jetzt alles gewesen? Wenn wir dort vor allem uns darauf erinnern, was Gott schon alles gemacht hat. Und das Spannende beim Zacharias ist, dass ja vieles von dem, wo er da betet und wo er da glaubt und wo er da ausspricht, noch gar nicht Realität ist. Wie ich es vorher schon gesagt, der Zacharias betet in Lukas 1, wenn wird Jesus geboren, im Lukas 2. Vieles von dem, was er da betet und was er schon wie wahrnimmt und was er glaubt, dass das wird passieren, das ist noch gar nicht passiert. Und das ist genau unsere Situation. Unsere Situation, dass wir immer wieder in einer Situation stecken, wo wir sagen, ja, kommt jetzt da noch etwas? Also Gott, was machst du jetzt aus dieser Situation? Und dass man wie münd warten, bis Gott seine Zusage erfüllt. Und ich habe mich gefragt, was hilft in dieser Zeit ganz besonders? Was hilft in dieser Zeit, wo wir die Zusage Gottes erkennen, lesen, für uns nehmen, sie noch nicht erfüllt sind und wir einfach noch münd warten? Ich habe zwei Gedanken. Das erste ist, das, was ich beim Zacharias lese. Dort steht, Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, das ist eins von den Sachen, wo das ein schöner Heiliger schien. Ah, gut. Es ist einfach ein. Das ist eins von den Sachen, wo ich bete in solchen Zeiten, dass mich Gott mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Weil ich habe gemerkt, noch viel wichtiger, als dass seine Zusage denn wahr werden, wenn ich es mir wünsche, ist, dass ich so lange warten kann, bis es reif ist. Und da braucht es den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist sind wir selber aktiv. Ohne den Heiligen Geist machen wir es wieder Abraham und sagen, jetzt aber zu und los. Und wenn es jetzt nicht so geht, dann mache ich den schon selber für sie. Wir brauchen den Heiligen Geist, um auf eine gute Art und Weise zu warten. Und wir brauchen das, was der Johannes hatte. Der Johannes, der hat eigentlich noch nichts gesehen von dem, was wird kommen. Der hat das geahnt. Er hat das wie von Gott eingegeben bekommen. Aber es ist eigentlich noch nicht da gewesen. Aber man merkt in dem gesamten Text, wie er sich wahnsinnig freut. Der Johannes, der hat Vorfreude gehabt. Und ich glaube, deswegen ist die Weihnachtszeit auch eine Zeit, wo wir dürfen Vorfreude haben. Ich sage es mal so, mir passt der Satz nicht ganz, der Satz vom Best Exotic Marigold Hotel. Dort heißt es ja, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Ich würde ihn, glaube ich, umformulieren. Ich würde anders sagen. Ich würde sagen, wenn Jesus kommt, wird alles gut. Aber das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang von etwas viel Besserem. Und das ist das, wo wir nach der uns wie ein Vorgeschmack drauf gibt. Und das ist das, wo wir jetzt schon feiern können, wo wir uns jetzt schon dran freuen können und wo wir jetzt schon im Heiligen Geist sehen können und können erahnen, was da alles noch wird kommen. Ich bete und dann gebe ich Verse aus dem Philipper 4 weiter, wo ich denke, die passen heute ganz besonders gut. Hey Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du in die Welt gekommen bist. Du bist in die Welt gekommen und du hast wie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und wenn du wieder wirst kommen, dann wirst du wieder ein neues Kapitel aufschlagen. Du wirst uns in einer ganz anderen Art begegnen, als wir das bisher gewöhnt sind. Durch deinen Heiligen Geist gibst du uns jetzt schon wie so kleine Ausblick, kleine Möglichkeiten von der Vorfreude, gibst du uns kleine Möglichkeiten vom Sehen, was alles noch wird passieren. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn du das alles wirst erfüllen. Und ich danke dir, dass du zuverlässig bist, dass du schon damals mit der Geburt von Jesus ganz viele Sachen, die im Alten Testament stehen und wo wir dort gesehen haben, erfüllt hast. Und so können wir zuversichtlich sein, dass du auch dir alle Sachen wirst erfüllen, die wir jetzt in deinem Wort, in deiner Bibel lesen und wo noch nicht so hoch sind. Ich danke dir für die vielen guten Zusagen und ich bitte dich, dass du sie uns in den Zeiten vom Warten immer wieder vor Augen hältst. Und ich danke dir, dass wir in deinem Geist schon jetzt dürfen uns darüber freuen, über das, was kommt. Amen. Wir stehen auf zum Segen und dann bleiben wir gerade stehen zum letzten Lied und dann verabschiedet uns noch Deborah. In dem Sinn, was ich heute gesagt habe, wenn Jesus kommt, ist es noch nicht das Ende, sondern dann ist es der Anfang von etwas Wunderbarem, werde ich euch die Verse aus dem Philipper 4 weitergeben. Dort steht ab Vers 5, der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In dem Sinn wünsche ich allen frohe Weihnachten, viel Vorfreude, Gottes Segen und wenn es so ist, ade Silvester wieder da miteinander.